ganz herzlich willkommen zur neuen Folge von Beyond the Frame. Mein Name ist Noah Nickel und heute geht es um ein ganz interessantes Thema, nämlich Mental Health. Ich finde, dass psychische Gesundheit oder generell die Psyche des Menschen so immer in die Ecke gekehrt wird. Das ist so derjenige Part von Gesundheit, mit dem man nichts zu tun haben will. Man will auf keinen Fall irgendwie so abgestempelt werden, von wegen Psycho. wie auch immer, aber es sind halt auch Sachen, die ins Lächerliche gezogen werden, Sachen, die teilweise so komplett krank einfach trenden, wo ich Posts auf Instagram sehe von irgendwelchen Depri-Seiten oder sowas, wo ich mir denke, okay, aber Leute, die jetzt wirklich in so einer Emotion festhängen, die sich wirklich den ganzen Tag scheiße fühlen, die keine Motivation haben, aufzustehen, zu duschen, zum Job zu gehen, Homeoffice zu machen, gerade vielleicht in Corona-Zeiten. Für solche Menschen, wenn die dann solche Sprüche lesen, von wegen, das Leben ist nicht fair, akzeptiere es. Oder so, also völlig, völlig wehleidige Sachen, weiß ich nicht, das finde ich dann einfach schlimm, sowas zu lesen, beziehungsweise wenn Leute sowas reposten, weiß man nicht, okay, will derjenige jetzt Aufmerksamkeit, geht es dem wirklich schlecht? Und wenn man dann nachfragt, so, nee, haha, alles gut. Aber bei manchen Menschen nimmst du es dann vielleicht noch nicht mal mehr ernst und es ist aber ernster, als es aussieht, weil psychische Krankheiten, psychische Probleme siehst du einfach nicht von außen, weil die Betroffenen wirken ja ganz oft ganz normal. Klar, wenn es eine schwere Depression ist, wirken die natürlich nicht normal, aber... Oder Wahnhafte oder Leute, die mit sich selber reden oder sowas, das wirkt natürlich nicht normal, aber die meisten psychischen Probleme siehst du halt von außen nicht. Die kann man relativ gut kaschieren und man weiß nicht so richtig, wie man damit umgehen soll. Man hat diese Prozesse, diese mentalen Prozesse selber noch nie durchlaufen. Und das ist, glaube ich, das Schwierige daran, dass man nicht weiß, wie man solchen Leuten in bestimmten Situationen helfen kann und wie man ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für das gesamte Thema kriegt, weil ich finde, das ist ein Thema, worüber eigentlich gesprochen werden sollte, weil ich meine, denk mal drüber nach, ob du jemanden kennst in deinem Umfeld, der mit Depressionen oder Angststörungen oder generell mit mentalen Problemen zu tun hat. Das sind ja die normalsten Menschen, mit denen du so reden kannst, wie mit allen anderen auch, und das wird immer dargestellt, in Filmen oder so, das sind die Irren, was weiß ich, und so weiter und so fort. Aber das sind sozusagen so schleichende Prozesse, die ja irgendwie in der menschlichen Psyche gegeben sind. Und die siehst du teilweise von außen nicht. Ich frage mich, warum gibt es in so vielen Betrieben einen Betriebsarzt, aber keinen Betriebstherapeuten, mit dem man reden kann? Und da frage ich mich dann, warum wird mentalen Problemen nicht dieselbe Gewichtung auferlegt wie zum Beispiel körperlichen Problemen? Weil es gehört, sich nicht über Stress zu klagen, höchstens privat, aber nie beruflich, weil dann giltst du ja sozusagen als schwach, du kannst diese Aufgabe, die dir jemand stellt, nicht erfüllen. Also wenn du sagst, okay, das geht jetzt einfach nicht, ich habe dafür keine Zeit mehr und ich muss sozusagen einen Teil von mir selber abgeben dafür, dass ich sozusagen noch meinen Schulabschluss kriege. Wie auch immer, das sind natürlich auch so Sachen, die in mentale Gesundheit mit reinspielen. Es geht hier nicht nur um irgendwie schwere mentale Krankheiten, sondern auch darum, dass du dich sozusagen damit im Alltag besser fühlst, dass du zu viel Stress ausgesetzt bist und so weiter und so fort. Und es gibt ja in der Schule zig Sachen, die von der Schulleitung angestoßen werden, wie Themen zur Stressbewältigung. Und dann kommen da irgendwelche weirden Sachen raus mit Schulsozialarbeitern. Das ist sowieso nochmal ein anderes Thema, was ich gleich ansprechen will. Aber ich habe das Gefühl, ja, es gilt als egoistisch, sein eigenes Wohl an die erste Stelle zu stellen und als super positiv, wenn man sich selbstlos verhält und das Wohl anderer über sein eigenes stellt. Und der Fehler liegt also irgendwie schon im Denken, dass es nicht sozial akzeptiert wäre, Nein zu sagen zu bestimmten Aufgaben oder belastbar zu sein oder immer verfügbar zu sein. Du kannst dann bei deinen Freunden darüber klagen, aber so nach dem Motto, in der Schule will es keiner hören, im Job will es keiner hören, so, das gehört sich nicht. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großes Problem, dass man nicht mehr miteinander redet, dass man das totschweigt. Und irgendwann kommen so viele Sachen hoch, dass du sie nicht mehr handeln kannst. Und dann, weiß ich nicht, dann sind das solche Sachen wie, du arbeitest dich tot, landest im Burnout mit Anfang 20 oder was weiß ich. Und das ist nichts, was irgendjemand von uns will. Ich gehe mal davon aus, dass meine Zielgruppe hier ziemlich jung ist. Wenn ich das aus den Statistiken richtig entnehme, sind die meisten davon 17 bis 24 und die zweiten meisten davon unter 17. Und ja, auch Shoutout an alle Amerikaner. Ich glaube, ich habe 16% amerikanische Hörerschaft. Das ist krass, wenn man bedenkt, ja, dass ich da so gut wie keiner kennt. Aber anscheinend haben die Amis ja wohl, oder habt ihr Interesse daran, meinen Podcast zu hören. Du wirst also vielleicht von deinem Umfeld belächelt, wenn du irgendwas nicht direkt zustimmst, aber eigentlich kann es dir ja egal sein, was man über dich denkt. Und ja, in der Schule, wie eben schon gesagt, gibt es keinen Raum für psychische Prozesse. Man lernt so gut wie alles über Viren, Bakterien oder andere Krankheiten. Und was weiß ich, also in Bio, unser Biounterricht war jetzt nicht so krass. Bis zur 10. Klasse hatten wir, glaube ich, nie so richtig Bio, immer nur so halbjahresweise oder so. Und wir haben wirklich, wenn wir in Bio über irgendwas gesprochen haben, am Anfang waren es noch irgendwie Wildtiere, das war noch ganz cool. Aber dann haben wir uns fast nur noch mit Krankheiten, damals Ebola halt, befasst. Und ja, das war irgendwie ein bisschen komisch. Und du hast dir gedacht, okay, das sind jetzt alles nur körperliche Sachen, aber so wirklich auf die mentale Ebene geht niemand ein. So, das ist halt, ich glaube auch nicht, dass es Teil des Fachs Biologie sein sollte, aber in welchem Fach findet sonst sowas statt, dass man solche Denkprozesse ausführen kann, dass man sich Gedanken darüber machen kann, wie man Stress minimieren kann, wie man irgendwie so den ganzen Rest, der im Kopf abgeht, irgendwie mindern kann, beziehungsweise unter Kontrolle kriegen kann. Und ich finde, das ist ja eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Prozess, dem da keinen Raum gegeben wird. Ausweichend kann man ja jetzt behaupten, dafür gibt es Schulpsychologen oder Schulsozialarbeiter. Aber in unserer Schule zum Beispiel gibt es gar keinen Schulpsychologen. Und wir haben Schulsozialarbeiter. Und diese nehmen aber nur irgendwie eine außerunterrichtliche Rolle ein. Das heißt, du gehst dahin, sprichst mit denen. Und ich habe persönlich mit den Schulsozialarbeitern an unserer Schule keine guten Erfahrungen gemacht. Ich hatte aber auch noch nie richtige Probleme und war deswegen bei ihnen. Aber ich hatte halt jahrelang Schlagzeugunterricht und einer unserer Schlagzeuglehrer damals war gleichzeitig eben auch Schulsozialarbeiter an unserer Schule. Und er hat quasi uns Schlagzeugschülern versucht, Probleme anzureden, die nicht existiert haben, und hat versucht, uns da irgendwie so leicht zu therapieren und so. Und das war halt eine bedrängende Situation einfach, dass es mir teilweise irgendwann schlecht ging und ich gesagt habe, mir ist schlecht, ich möchte gerne ins Sekretariat gehen. Und der dann gesagt hat, nee, wir reden jetzt darüber, warum es dir schlecht geht. Und da, weiß ich nicht, habe ich mich einfach nur unverstanden gefühlt, komplett am Thema vorbeigeredet gefühlt. Und bei jedem Treffen mit den Schulsozialarbeitern war es für mich irgendwie so, wenn die dabei waren, es war irgendwie eine andere Atmosphäre, aber die haben mich oder meine Ansichten gefühlt nicht verstanden, sondern die haben immer nur gesagt, ja, das ist auch wichtig, aber guck mal hier, das und das und das und das und das und das. Und dann, ja, also wenn ich wirklich Probleme hätte und ich mich zu Hause an niemanden wenden könnte, würde ich mich in der Schule wahrscheinlich auch an niemanden wenden, und das ist halt toxisch so. dass man dafür keinen Raum hat, weil Vertrauenslehre habe ich auch keine gute Erfahrung mitgemacht. Ich habe einmal in einem Gespräch über Probleme mit einem Lehrer, einer Lehrerin geredet, der oder die halt ziemlich viele von uns schlecht behandelt hat. Und dann waren wir halt beim Vertrauenslehrer und haben gesagt, okay, hier, ja, können Sie da was machen? Und der ist halt straight mit den Sachen, die wir da gesagt haben, zu der betreffenden Person gerannt und hat es demjenigen dann so, ja, vor die Füße geworfen. Und dann hieß es in der nächsten Stunde, ja, warum wart ihr denn beim Vertrauenslehrer? So, was gibt es denn für einen Grund? Können wir das bitte persönlich diskutieren? Und das ist dann auch immer so ein Ding mit Leuten. Kannst du manchmal nicht persönlich reden über die Sachen, die du halt an denen irgendwie kacke findest, weil die so uneinsichtig sind? Und das ist dann halt auch eine Situation von Unverständnis. Das ist natürlich nichts Schlimmes jetzt, in keinem Fall zu vergleichen mit irgendwas, was wirklich Mental Health betrifft. Aber ich denke mir halt, wenn ich ein ernsthaftes Problem gehabt hätte dadurch und es mir dadurch schlecht gegangen wäre und ich mich dann an diese Leute gewendet hätte, wenn die dann genauso reagiert hätten, wie sie es quasi gemacht haben, als ich wegen weniger schlimmen Problemen da war, weil das ist ja jetzt, also es war halt ein Missverständnis, was sehr lange angedauert hat zwischen Lehrern und Schülern. Und das ist ja dann ein Problem, was sich irgendwann selber löst, wenn du den Kurs abwählst oder was weiß ich. So, von daher schwamm drüber so. Aber hätte ich wirklich richtige Probleme gehabt, glaube ich, wäre ich bei den Leuten absolut an der falschen Adresse, hätte mich abgelehnt gefühlt. Und das ist auf keinen Fall irgendwas, was so jemand in der Situation braucht. Weil man braucht in erster Linie ja erstmal Akzeptanz. Man braucht jemanden, der, wenn man Panik hat, wenn man Angststörungen hat, der sich da mit Ruhe heransetzt und das quasi sachlich betrachtet und dir sagt, ey, aber die Situation gerade ist doch gar nicht so schlimm. Es ist doch viel einfacher, als du denkst, wie auch immer. Der versucht, dass du ruhig atmest, dich selber beruhigst, wie auch immer. Und niemanden, der dir sagt, okay, ja, aber komm doch damit selber klar, weil das kann ich mir auch selbst sagen. Und wir haben gerade so viele Stars, sage ich jetzt einfach mal, oder Berühmtheiten, die global so viele Menschen ansprechen, dadurch, dass sie so empathisch sind, so ja gut damit umgehen können, dass sie eben psychische Probleme haben oder Krankheiten haben. Wie zum Beispiel, bestes Beispiel ist vielleicht Billie Eilish oder Greta Thunberg. Das sind Menschen, die bewegen Millionen Leute, dadurch, dass sie so eine starke Wahrnehmung haben und Dinge dann auch so expressiv ausdrücken können. Und dann komme ich schon zum nächsten Thema. Ich finde es unglaublich schade, dass mentale Gesundheit damit so gespielt wird, dass es ästhetisiert wird, dass es quasi cool ist, depressiv zu sein oder so. Ich habe tatsächlich vor ein paar Wochen auf Instagram Posts angezeigt bekommen, wo sich jemand ritzt. Und ich finde, das sollte niemandem gezeigt werden, niemandem vorgeschlagen werden als eine Seite, der du folgen sollst. So, dass ich weiß nicht, wie das in meinem Feed gelandet ist. Und ich weiß ich nicht, ich dachte mir einfach so, was würde ich machen, wenn ich ernsthaft mit solchen Gedanken zu kämpfen hätte, wenn ich ernsthaft Gedanken hätte, mir weh zu tun, was würde ich damit machen, wenn ich sogar Gedanken hätte, mich vielleicht umzubringen, was würde ich dann mit so etwas machen, mit dem ich einfach so konfrontiert werde, ohne dass ich da jemals irgendwie nachgesucht hätte oder sowas. Und das finde ich halt, das sind solche Sachen, die trenden leider auf Social Media so stark und gewinnen dadurch an Reichweite, ziehen Menschen damit rein, die das einfach nur machen, weil sich viele genau in so einer Community dann verstanden fühlen, beziehungsweise Akzeptanz von anderen wollen, die ähnliche Probleme haben. Und das ist halt so ein bisschen das Toxische, was ich daran sehe, in unserer Generation sehr viel sozusagen auf Mitleid gepocht wird, sich immer nur beschwert wird und es sozusagen teilweise als cool gilt, ein bisschen Depri zu sein, ein bisschen Anti zu sein, wie auch immer. Und das weiß ich nicht. Also es gibt natürlich auch die krassen Gegenteile, die überwiegen natürlich total, aber es macht mich einfach traurig zu sehen, dass Social Media dann auch so ein Teufelskreis sein kann, weil hätte ich mir diese Seite irgendwie ein paar Mal angeguckt, wo sich jetzt Leute ritzen und Depri-Sprüche da sind und generell man in so einem Muster gefangen ist, wo man quasi das Gefühl hat, okay, da in der Kommentarspalte verstehen mich Leute und wie auch immer, wenn ich dann mit solchen Problemen zu tun gehabt hätte und immer nur solche Beiträge vorgeschlagen gekriegt hätte, der Seite gefolgt wäre vielleicht, weil ich mich damit identifizieren könnte oder so, dann, ich weiß nicht. Ich glaube, das wär ein Teufelskreis, wo du nicht so schnell wieder rauskommst, weil du dich immer mehr mit dem eigentlichen Problem beschäftigst, anstatt zu versuchen, da wieder rauszukommen. Und ich habe bis jetzt in jeder Doku, die ich über das Thema Depressionen gesehen habe, die ich über Essstörungen gesehen habe, über all die Dinge, wo man denkt, man kommt da nichts mehr raus, noch eine Panikattacke, die Menschen sind völlig verzweifelt, sehen sich nach jemandem, mit dem sie reden können, der sie sozusagen versteht und denken, es gibt niemanden, der sich für ihr Wohlergehen interessiert. Es gibt genug Leute, die sich für euer Wohlergehen interessieren. Und vielleicht hilft dieser Podcast dem einen oder anderen zu sagen, okay, ich beschäftige mich genau mit diesen Themen, wie ich Betroffenen helfen kann, wenn die gerade eine Panikattacke haben, wie auch immer. Wenn du Freunde hast, die vielleicht von sowas betroffen sind, dass du einfach mehr weißt und dann in diesem Moment vielleicht jemand sein kannst, der, wenn andere Leute eben gerade in so einer brenzligen Situation sind, dass du dann derjenige für sie sein kannst, der rational denkt und sie beruhigen kannst und wie auch immer. Es gibt unzählige Atemübungen, Meditationen und so weiter, die man alles versuchen kann. Natürlich Leute, die davon betroffen sind. Ich weiß, wie schwer das ist, aus so einem Zirkel rauszukommen, weil ich hatte selber im letzten Jahr eine Krankheit, wo ich nicht wusste, was das ist. Und es hätte halt genauso gut was Schlimmeres sein können, als was es letztendlich war. Und ich hatte nachts halt immer irgendwie mit dieser Krankheit zu kämpfen. Also es waren natürlich körperliche Symptome. Ich hatte nachts quasi immer damit zu kämpfen. Ich war ständig damit konfrontiert, habe keine Luft mehr bekommen, habe mich da reingesteigert, habe gedacht, ich muss ins Krankenhaus, wie auch immer. Aber das war halt nur meine Psyche, die mir sozusagen einen Streich gespielt hat. Ich weiß nicht, ob das mit einer Panikattacke zu vergleichen ist. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist das Nonsens gegen eine richtige Panikattacke. Aber ich weiß, wie schlecht man aus solchen Gedankenzirkulationen rauskommt. Und das hat mir unglaublich geholfen, mit Leuten reden zu können und verstanden worden zu sein. Und ja, ich meine, im Endeffekt ist es alles wieder gut. Und ich konnte diese Angst überwinden. Und genauso ist es mit Verlustängsten, allem, mit dem man konfrontiert wird. Es bringt nichts, nicht darüber zu reden, sich darin hineinzufressen. Es ist nie was Gutes, das unter den Teppich zu kehren, nicht darüber zu reden, weil die eigentliche Schwäche ist, wenn du dich davon sozusagen mundtot machen lässt, wenn du da keinen Rat suchst oder so. Und das gilt für so kleine, banale Dinge, genauso für die großen. Und sich von der Krankheit nicht beherrschen zu lassen, das ist so eine große Kunst. Und man muss viel mehr Respekt haben für Menschen, die damit täglich konfrontiert sind und wahrscheinlich auch noch ihr ganzes Leben konfrontiert sein werden. Und das ist eine unglaubliche Fähigkeit, einfach das zu meistern. Und das kann ich seitdem ich solche Angstzustände hatte quasi, auch wenn die nur, das schafft dich natürlich total und das kommt dir dann vor wie Ewigkeiten oder so, aber es waren im Endeffekt nur ein paar Tage, die ich damit zu kämpfen hatte und es war da schon zermürbend und so kraftzehrend, damit klarzukommen. Und insofern muss man einfach Respekt haben vor Leuten, die so einen Prozess gerade durchmachen und die sich trauen, darüber zu reden und denen hoffentlich geholfen werden kann. Und solange man sich da auf diesem Prozess, ob man jetzt jemandem hilft oder selber betroffen ist, immer wieder selbst reflektiert, das ist sowieso so ein Ding. Wir reden jetzt ja hier auch sehr, wir haben jetzt sehr, 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 sehr lange über Krankheiten geredet. Jetzt kommen wir vielleicht auch mal zur Alltagssituation, dass man sich einfach öfter selbst reflektiert, weil ich finde, wir sagen so viel und denken so wenig darüber nach und es wäre vielleicht eher wichtig, mal auf gut Deutsch gesagt, die Fresse zu halten und ein bisschen mit Bedacht zu reden und gucken, dass wir damit andere nicht zu sehr verletzen. Und das kann so schnell gehen. Du kannst was im Scherz sagen und auf einmal ist es für die andere Person kein Scherz mehr, weil das irgendwas in ihr sozusagen triggert. Und ja, wenn wir dafür ein bisschen mehr darauf achten, dass unsere Worthygiene quasi stimmt, dass wir anderen Menschen versuchen, verständnisvoll entgegenzutreten und die nicht als irgendwas abstempeln, was sie nicht sind, weil Menschen sind nicht ihre Krankheit. Menschen sind das, was diese Krankheit sozusagen meistert. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, finde ich. Jetzt haben wir sehr, sehr viel über Krankheiten geredet, wie auch eben schon gesagt. Ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt schneiden soll. Es ist ein bisschen ein harter Cut, aber so selbst zu reflektieren ist halt nie schlecht. Um zu gucken, was kann ich verbessern, dass es mir besser geht, dass es anderen besser geht. Und wie kann ich ehrlicher sein in dem, was ich mache, in dem, wie ich mich verhalte, zu mir selber auch ehrlicher sein. Was schaffe ich wirklich, was schaffe ich nicht? Und ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und damit möchte ich diese Folge auch beenden. Und damit sage ich ciao und wir hören uns zur nächsten Folge Beyond the Frame. Hoffentlich bald.